Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Herr, wir bitten dich, öffne unsere Ohren und unser Herz für dich, in dein Wort und deinen Heiligen Geist. Amen. Da wurde der Hausherr zornig. Liebe Schwestern, liebe Gemeinde, wir haben das Gleichnis gerade gehört, das Jesus erzählt hat, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 14, Verse 15 bis 24. Drei eingeladene Gäste hatten Gründe, nicht zu kommen. Und das waren doch gute Gründe, nachvollziehbare Gründe. Das waren doch keine faulen Ausreden. Hätte der Gastgeber nicht sagen können, gut, dann komm halt später, wenn du dir deinen Acker oder deine Ochsen angeschaut hast. Und das mit der Hochzeit, hätte er da nicht Verständnis haben können? Hatte er aber nicht. Jesus erzählt dieses Gleichnis, als er bei Pharisäern zu einem Abendessen eingeladen war. Und bei diesem Gleichnis ging es Jesus nicht um ein einmaliges Event. Die Leute wussten, dass dieses Festmahl, dieses Freudenmahl, von dem Jesus erzählt, ein Bild für das Reich Gottes war. Und daher mussten sie doch eigentlich ziemlich betroffen gewesen sein von dem, was Jesus sagte. Denn die wussten natürlich, dass sie gemeint waren, weil sie doch ständig irgendwelche Ausreden hatten, diesem Reich Gottes, das ja mit Jesus etwas zu tun hatte, diesem Reich Gottes aus dem Weg zu gehen. Jesus hatte sie eingeladen ins Reich Gottes, so wie der Gastgeber im Gleichnis zum Festmahl eingeladen hatte. Und sie wollten nicht oder konnten nicht wegen anderer Termine. Ja, die Einladung, so haben wir gehört, ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Der Gastgeber höchstpersönlich hat eingeladen. Und die Leute haben zugesagt, haben zumindest nicht abgesagt. Sonst hätte der Gastgeber doch nicht kurz vor dem Abendessen noch seinen Diener losgeschickt und ausrichten zu lassen, es ist soweit, Essen ist fertig, die Salate sind köstlich, das Gemüse frisch vom Markt, die Falafel werden euch schmecken. Und wenn ich den Braten rieche, läuft mir schon das Wasser im Munde zusammen. Der Wein ist kaltgestellt und das Eis als Nachspeise habe ich persönlich unten von der Eisdiele geholt. Mit anderen Worten, der Gastgeber freut sich unbändig auf seine Gäste. Und dann sagen die ab und haben auf dieses Fest andere Termine gelegt. Konnten die nicht planen? Das ist so, wie wenn ich am 24. Dezember sagen würde, Weihnachten feiern, dafür habe ich keine Zeit. Das muss in diesem Jahr ausfallen. Weihnachten kam heuer so plötzlich. Kein Wunder, dass der Gastgeber so enttäuscht ist. Erstens die Ausreden. Wahrscheinlich benutzt ja von euch niemand mal eine Ausrede wie ich habe keine Zeit oder ich bin zu spät, weil ich im Stau stand. Besonders schön ist es, wenn Ausreden sich selbst enttarnen. Otto von Bismarck hatte einmal den britischen Premierminister zu Gast und der fragte ihn, wie stellen Sie es eigentlich an, dass Sie all die zudringlichen Leute abwehren, die Sie mit Ihren Angelegenheiten langweilen? Das ist einfach, sagte Bismarck. Meine Frau kennt sich da sehr gut aus. Wenn sie den Eindruck hat, dass ich mit einem Besucher zu viel Zeit verliere, dann schickt sie mir einen Diener, der mir meldet, dass der Kaiser mich erwartet. In diesem Augenblick öffnet sich die Tür und ein Diener erschien. Seine Majestät wünscht eure Durchlaucht zu sprechen. Welche Ausreden haben unsere Leute im Gleichnis Jesu? Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn anschauen. Wörtlich steht da, ich habe einen Acker gekauft und habe die Notwendigkeit, den Zwang hinauszugehen, um ihn anzuschauen. Mir kommt es so vor, als ob nicht der Mann den Acker gekauft hätte, sondern der Acker den Mann. Das ist ja immer die Frage. Hat der Mensch den Acker oder hat der Acker den Menschen? Ich kenne das. Wer einen Garten hat, sollte sich hin und wieder mal um ihn kümmern. Für mich ist die Frage immer dabei, habe ich einen Garten oder hat der Garten mich? Und für Garten, liebe Schwestern, liebe Gemeinde, könnt ihr jeden Gegenstand, den ihr habt, einsetzen. Habe ich einen Garten oder hat der Garten mich? Das war ja genau das Problem des reichen Jünglings. Als Jesus ihn auf seinen Besitz angesprochen hat, war der Mann betrübt. Traurig ging er weg, denn er hatte viele Güter und die Güter hatten ihn. Ja, Jesus ist radikal. Er will Hingabe mit ganzem Herzen. Denn sonst lädt man sich ja selbst aus von dem messianischen Freudenmahl. Bei diesen drei Ausredeleuten war die Sehnsucht nach dieser Freude und nach der Tischgemeinschaft mit Jesus überlagert. Das Weltliche deckt das Geistliche zu. Das Vorletzte wird zum Wichtigsten. Schade. Also Vorsicht mit Ausreden. Zweitens Anti-Werbung. Jesus will die Pharisäer für das Reich Gottes gewinnen. Uns will er für das Reich Gottes gewinnen. Und er macht es uns im Grunde nicht leicht. Denn Jesus ist radikal. Er will Hingabe mit ganzem Herzen. Nachdem er dieses Gleichnis erzählt hat, legt er noch eins drauf und sagt, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen, wörtlich hassen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Jesus legt die Latte hoch. Und im Grunde ist das Anti-Werbung. Irgendwie das Gegenteil von dem, was unsere Kirche macht. Denn in unserer Kirche wird gern von Mitgliederbindung gesprochen, anstatt von Nachfolge. Schade. Doch das Freudenmahl im Reich Gottes, im Herrschaftsbereich Gottes, ja, das gibt es halt nur in der Nachfolge Jesu. Und was Nachfolge ist, fasst Dietrich Bonhoeffer so zusammen. Nachfolge ist Bindung an Christus. Weil Christus ist, darum muss Nachfolge sein. Eine Idee von Christus, ein Lehrsystem, eine allgemeine religiöse Erkenntnis von Gnade oder Sündenvergebung macht Nachfolge nicht notwendig. Ja, schließt sie in Wahrheit aus. Ist der Nachfolge feindlich? Zu einer Idee tritt man in ein Verhältnis der Erkenntnis, der Begeisterung, vielleicht auch der Verwirklichung, aber niemals der persönlichen gehorsamen Nachfolge. Ein Christentum ohne den lebendigen Jesus Christus bleibt notwendig, ein Christentum ohne Nachfolge. Und ein Christentum ohne Nachfolge bleibt immer ein Christentum ohne Jesus Christus. Es ist Idee, Mythos. Soweit Dietrich Bonhoeffer. Zu so einer Nachfolge lädt uns Jesus ein. Drittens die Einladung. Ich frage mich bei unseren drei Ausredeleuten, warum sind sie nicht gekommen? Natürlich könnte, wie gesagt, anderes wichtiger geworden sein als diese Einladung. Das Weltliche deckt das Geistliche zu, das Vorläufige und Vorletzte wird zum Wichtigsten. Vielleicht haben sie den Termin dieser Einladung auch schlicht und einfach vergessen und haben sich andere Termine draufgelegt. Eine gute Erinnerung kann helfen, dass Wichtiges wichtig bleibt. Musste sich nicht das Volk Gottes ständig daran erinnern und daran erinnern lassen, dass ihr Gott sie aus der Knechtschaft aus Ägypten herausgeführt hat, dass er sie durch die Wüste geführt und bewahrt hat. Diese Erinnerung durchzieht das ganze Alte Testament. Hat er doch schon Mose seinem Volk eingeschärft: Hütet euch, dass ihr den Bund des Herrn eures Gottes nicht vergesst, den er mit euch geschlossen hat. Und Jesus sagte: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Und deshalb staunte Paulus schon über die Christen in Galatien: Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi. Und daher ist es gut, sich immer wieder zu fragen und zu vergewissern, um auf der Spur der Nachfolge zu bleiben. Wozu bin ich eingeladen? Was ist meine Berufung? Hat Gott mich nicht eingeladen in die Gnade Christi? Sich das zu fragen, ist gut fürs persönliche Glaubensleben. War da nicht irgendwann mal die Ahnung oder sogar die Klarheit, Gott lädt uns ein zu seinem Fest? Und wer diese Klarheit womöglich nicht hatte oder wem sie irgendwie verschwommen ist, in jedem Gottesdienst, den wir feiern, dürfen wir uns erinnern an seinen Ruf und wir dürfen uns neu eingeladen wissen, von ihm persönlich. Kommt her, ihr seid geladen. Davon haben wir gerade ein Lied gesungen. Kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Unser Gott erinnert uns, ja, er hat uns zum messianischen Festmahl eingeladen. Und die messianische Zeit hat immer etwas mit Fülle zu tun. Vergiss es nicht, die Eintrittskarte hast du bereits. Und seit deiner Taufe steht auch schon dein Namensschild an deinem Platz. Und irgendwann kommt dann der treue Diener oder die treue Dienerin und sagt: Alles ist bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Das Mahl, das wir feiern, ist ein kleiner Vorgeschmack auf den Himmel. Ein Stück Himmel für dich gegeben. Gemeinschaft mit Jesus für dich geschenkt. Du darfst den Himmel in dich aufnehmen. Du darfst die Gemeinschaft mit Jesus feiern und die Gemeinschaft mit allen, die an Jesus glauben. Du darfst Jesus in dich aufnehmen. Alles war bereit und dann ist das Festmahl trotzdem noch zustande gekommen. Und das lag an diesem treuen Diener im Gleichnis. Der ist so unauffällig, dass er fast hinten runterfällt. Der lädt ein und sagt, dass das Essen fertig ist. Und damit die Plätze nicht leer bleiben, geht er hinaus und lädt ein, wen er gerade findet. Der ist unermüdlich aktiv. Und er ist treu. Ständig ist er im Gespräch mit seinem Herrn. Er hört, was dieser will und tut, was er kann. Der treue Diener. Weil er so ist, wie er ist, läuft das mit dem Gastmahl. Weil er treu ist, nimmt das Reich Gottes Gestalt an. Er ist so treu, weil Gott treu ist, weil Jesus treu war und treu ist. Und diese Treue strahlt einfach aus. Und dieser treue Diener ist immer noch unterwegs. Er ist noch nicht fertig mit dem Sammeln von Leuten draußen in der kalten Welt. Denn der Gastgeber denkt groß. Es ist noch Platz und er will das Haus voll haben. Wie viel von so einem Diener ist in uns, ist in mir? Jesus hat das Gleichnis erzählt, nachdem einer der Pharisäer beim Abendessen zu Jesus gesagt hat: Selig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Und Jesus hat nicht widersprochen. Ich glaube, das Brot, das dieser treue Diener im Reich Gottes bekommt, nährt ihn. Selig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Dieser Pharisäer, der das gesagt hat, vielleicht hat er schon Feuer gefangen für Jesus. Doch Jesus musste das noch erläutern, musste die Dringlichkeit betonen und sagte, ihr verpasst was, wenn ihr nicht kommt. Und deshalb vergleicht er das Reich Gottes mit diesem messianischen Festmahl. Und er spricht davon, dass man das Gastmahl, also das Reich Gottes, schmecken kann. Und es wird schmecken. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Denn, so sagte Paulus, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Selig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Amen.